Jede Religion ist politisch. Die 10 Gebote sind politisch. Das Absurde hier ist, dass hier ein politisches Christentum den politischen Islam verbieten will. Es geht nicht um die Frage, wie geht's den Kindern. Ich glaube, wenn man in Österreich wirklich sich kümmern würde um die Kinder, dann würden wir eine ganz andere Bildungsdebatte haben. Das ist natürlich ein hervorragendes Ablenkungsmanöver. Wir kennen die ganzen Korruptionsskandale, die in dieser Zeit auch aufgekommen sind. Dass du ganz einfach den Fokus legst auf eine kleine Minderheit, die sich so gut wie nicht wehren kann oder nur schlecht wehren kann, während du im Hintergrund das machst, was dir in Wirklichkeit wichtig ist. Am Ende des Tages werden linke und liberale Gruppen genauso drunter leiden, wie jetzt Muslime drunter leiden. Und das Problem ist nur, diese Leute sehen das jetzt noch nicht. Wie kann es sein, dass die Leute, die deradikalisiert werden, am Ende keine liberalen Muslime sind? Auf gut Deutsch, warum sind sie noch immer Muslime? Solange Muslime nicht am Tisch sitzen und mitentscheiden, wird über sie entschieden. Und die Frage, wie lange willst du zuschauen, wie über Muslime entschieden wird, wird so lange gefragt werden, bis du genau diesen Umstand änderst.
Assalamu alaikum und willkommen zu Salam Mukalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und in dieser Folge besprechen wir das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahre und die Forderungen von einem Verbotsgesetz für den sogenannten politischen Islam, das gerade in der Regierung in Österreich hier diskutiert wird. Und dafür habe ich wieder den Politikwissenschaftler und Professor Dr. Farid Hafiz wieder eingeladen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum salam.
Also, du hast in deinem Buch, das vor kurzem rausgekommen ist, Governing Islam in Austria and Germany, sehr ausführlich die Islampolitik von Österreich und Deutschland seit der Kolonialzeit behandelt. Mit dem Vorwissen, das du dir angeeignet hast von dieser Recherche, welchen Fokus bekam denn das Kopftuch selbst, historisch gesehen jetzt in Österreich und Deutschland, und wieso ist der Fokus bis heute noch da?
Aha. Interessanterweise würde ich eigentlich sagen, dass es im Zusammenhang mit dem Hijab keine derartigen Politiken gab, wie wir sie heute kennen in Österreich und Deutschland. Und das hat einen historischen, glaube ich, Hintergrund, dass die Strategie sowohl der Habsburger Monarchie als auch des Deutschen Kaiserreichs in Togo, Kamerun und Tansania darin bestand, die Eliten der Muslime für sich zu gewinnen und nicht offensichtlich gegen den Islam zu agitieren. Es gab zwar die Überzeugung und Überlegung und von manchen die Hoffnung und den Wunsch, dass letztendlich die Muslime, die in den Herrschaftsterritorien dieser Reiche verweilten, schlussendlich zum Christentum übertreten sollten, als quasi höchste Stufe der Zivilisierung dieser Menschen. Aber es gab, anders als in Frankreich zum Beispiel, wo die Frage des Hijab weitaus deutlicher in der Kolonialzeit reguliert wurde, gab es nicht Politiken, die sich offensichtlich für ein Verbot oder dergleichen ausgesprochen hätten. Eher im Gegenteil, es war das, was man eine multikulturelle Governance nennt, die Ansicht vorhanden, dass sozusagen die Eigenheiten von unterschiedlichen Völkern, und das ist ja besonders für die Habsburger Monarchie der Fall, sozusagen ihn als Vielvölkerstaat zu begreifen, sozusagen die Identitäten, die ethnischen, religiösen Identitäten der unterschiedlichen Völker innerhalb der Monarchie als solche zu respektieren und dann nicht zu stark sich einzumischen. Was heutzutage eigentlich ganz anders ist, ja. Also von daher würde ich da eher von einer Diskontinuität sprechen, in Bezug ganz konkret auf die Frage der sogenannten Kopftuchpolitik.
Was war dann eher der Fokus? Also in Frankreich, was ich weiß, in Algerien war es immer der Fall, dass so ein zivilisatorischer Kampf anhand des Kopftuches ja geführt wurde. Also wenn die Frauen müssen das ja runternehmen. Also möchtest du sagen, im Habsburgerreich und im Deutschen Kaiserreich war es eher so ein pragmatischer Vorgang im Sinne von, wir haben keinen Kopf dafür, wir haben andere Ziele, die wir erreichen müssen, oder worauf dann lag da mehr der Fokus?
Ich meine, das, was ich mir angeschaut habe in der Schulpolitik, da ging es sozusagen darum, und in der Bildungspolitik, weil eine Sache haben natürlich alle Kolonialreiche geteilt, nämlich diese sogenannte Zivilisierungsmission oder Kulturmission, wie sie in manchen Gegenden genannt wurde. Und da ging es sozusagen darum, Mit Hilfe von Bildung ermöglichen wir es über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg, dass Muslime sich sozusagen Teil unserer Herrschaftsstrukturen werden und die diesem auch dienlich sind. Und es gab nicht diese kämpferische Auseinandersetzung mit der alltagsreligiösen Praxis, wie wir sie heute kennen. Also man muss sich das ja vor Augen führen, eigentlich, jetzt nehmen wir das Beispiel von Bosnien-Herzegowina, das sozusagen von der Habsburger Monarchie damals okkupiert war. Da gab es ja Frauen, die sogar eine Vollverschleierung hatten. Und selbst das war sozusagen nicht ein großes Thema, das breit in der Öffentlichkeit diskutiert wurde oder wo es auch Regulationen gab. Nichts dergleichen. Und insofern, ja, es war ein pragmatischer Zugang und es war sozusagen eine langfristige Politik, die hier relevant war für diese Monarchien. Und der Kontext ist natürlich auch ein anderer, weil wir haben hier im Fall dieser Fragestellung, sprechen wir über Territorien, die sozusagen bereits von einer Mehrheit von Muslimen bewohnt war. Ja, also für Tansania, Togo, Kamerun und Bosnien. Das heißt, es wurden Herrschaftsgebiete erschlossen, in denen Muslime bereits zu Hause waren. Ich glaube, der Kontext heute in den liberalen Demokratien ist ein anderer im Zuge der Immigration. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum in Österreich eigentlich sehr, sehr spät überhaupt diese Regulationen rund um den Hijab überhaupt eingetroffen sind. Und ich begründe das mit zwei Dingen. Erstens, Muslime sind eingewandert, das heißt, sie waren nicht bereits eine Mehrheit. Aber, und das ist sozusagen jetzt das Angstszenario der Menschen, die diese Islampolitik, diese restriktive Islampolitik führen. Heute geht es darum, aus Angst vor einer numerischen Vergrößerung der Muslime, dass quasi die Muslime bald ein Viertel, ein Drittel der österreichischen Bevölkerung ausmachen, dass man das reguliert. Das alleine erklärt es aber noch nicht, weil wir könnten sagen, zum Beispiel Österreich-Deutschland hat für längere Zeit eigentlich eine ähnliche prozentuelle Aufteilung gehabt. Wir waren lange Zeit bei 3-5% vor 20 Jahren. Deutschland hat vor 25 Jahren bereits, damals gleichzeitig mit Deutschland, mit Frankreich eigentlich, restriktive Kopftuchpolitiken eingeführt. Aber der Unterschied war folgender. In Österreich gab es kaum Frauen, die Hijab tragen, die in höhere Professionen vorgedrungen sind. In Deutschland gab es das sehr wohl, weil die Muslime dort im Vergleich zu Österreich, Daumen mal Pi, einfach besser ausgebildet sind. Das heißt, es gab in Österreich ganz einfach wegen der aus einem Grund ganz einfach nicht das Interesse oder das Bedürfnis, irgendwas zu regulieren, weil man nicht davon ausgegangen ist, dass Muslime Richterinnen werden wollen, Staatsanwältinnen werden wollen, Lehrerinnen werden wollen, weil das real nicht vorhanden war, während das in Deutschland durchaus der Fall war. Deswegen hat Deutschland das bald reguliert, während Österreich quasi 15 Jahre später als Deutschland hier begonnen hat, Regulationen vorzutreffen. Und das ist aus meiner Sicht die eigentliche Erklärung, warum wir das gerade vorfinden und das durchlaufen, was gerade passiert und erleben, weil quasi nicht nur numerisch, sondern auch machtpolitisch hier die Dominanzgesellschaft sich bedroht fühlt.
Naja, das ist ein sehr guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Warum fällt es den Menschen in Politik, in Medien, in Justiz und einigen anderen Bereichen der Gesellschaft so schwer zu glauben, dass etwas Positives mit dem Kopftuch kommen könnte? Also, dass man sagen kann, Frauen oder muslimische Frauen könnten mehr Stärke und mehr Resilienz so quasi sogar aus dem Kopftuch bekommen, weil es letzten Endes in einer Religion verankert ist. Es ist wirklich nur wegen Rassismus, weil Das war auch deswegen auch meine Frage über Frankreich und Algerien, weil das war ja von Anfang an in der Kolonialzeit so ein Thema, dass wir das komplett verbannen möchten. Jetzt meintest du, im Habsburger und Deutschen Kaiserreich war das für eine lange so eine pragmatische Entscheidung, bis aber erst der Moment kam, wo Muslime sichtbarer sind und dann auch noch in noch schlimmer, unter Anführungszeichen, in Positionen kommen sollten. Also irgendwo herrscht ja so eine durchgehende Einstellung gegenüber dem Kopftuch. Wieso ist es dann so schwierig, also zum einen, wie dieses Mindset genau aussieht von der Kolonialzeit und wie sich das dann übersetzt hat in diese heutige Einstellung von das Ding, was ich da sehe, dieses Hijab, was ich sehe, kann niemals was Positives sein.
Ich glaube, was wichtig ist hier zu betonen, ist die Frage, was ist Rassismus? Rassismus ist nicht nur etwas als schlechter darzustellen. Rassismus am Ende des Tages geht es um eine Machtfrage. Und ich glaube, das steht im Zentrum. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Wenn die Frau Integrationsministerin in die Öffentlichkeit tritt und sich trifft mit ihrem Pendant aus der Türkei, die einen Hijab trägt, dann ist wahrscheinlich nicht im Vordergrund für sie, dass diese Frau ungebildet sei oder irgendetwas dergleichen. Sie hat ein vernünftiges Gespräch, sie führen Dialog miteinander, sie machen Vereinbarungen, bilaterale. Es geht nicht um die Frage, was denken Leute über den Hijab? Es geht um eine Machtfrage. Weil die österreichische Dominanzgesellschaft es gewohnt war, in den letzten 40, 50 Jahren, wo Muslime in Österreich gelebt haben, dass Musliminnen, die Hijab tragen, die den Boden putzen im Justizministerium, aber nicht als Richterinnen dort auftreten. Weil sie Putzpersonal sind in den Schulen, aber nicht als Lehrerinnen auftreten. Das ist eine Machtfrage. Das ist keine Frage von, denke ich, ist der Hijab was Nettes oder was Blödes, ja? Wenn ich es jetzt banal sage. Es geht nicht darum, sozusagen, wie Sie wirklich darüber denken. Ich möchte es vielleicht an einem ganz anderen Beispiel veranschaulichen. Die FPÖ war lange Zeit eine Partei, die im österreichischen Parteiensystem komplett am Rande marginalisiert ausgegrenzt war. Mit der Ausnahme von 1983 bis 86 und dann ab den Anfang 2000er Jahren, Mitte der 90er Jahre wieder. Aber die meiste Zeit über, in der Zeit der Herrschaft, der Dominanz von SPÖ und ÖVP, gab es keinen Platz für irgendeine andere Partei. Als die Grünen und die FPÖ dann gekommen sind, Mitte der 80er Jahren, und die FPÖ dann wirklich stark geworden ist, war das eine richtig wichtige Machtfrage, nämlich diese Leute, die mehr Support bekommen, was machen wir mit denen? Also, wie können die eingliedern? Und eigentlich gab es einen Konsens, sie auszugrenzen. Ja, die sogenannte Franitzky-Doktrin hat geheißen, wir koalieren nie in unserem Leben mit der FPÖ. Okay? Und ähnlich ist es hier auch. Du hast Muslime, die wirtschaftlich relevanter werden, machtpolitisch nichts zu sagen haben, die numerisch aber enorm steigen. Also wir sprechen hier über geschätzte 10% der Gesamtbevölkerung in Österreich sind Muslime. Und die Frage, die sich hier stellt gerade ist, was für einen Platz nehmen Muslime ein in der österreichischen Gesellschaft? Das ist die übergeordnete Frage, die hier eigentlich gerade ausverhandelt wird. Und die Frage des Hijabs wird zu einer Symbolpolitik in diesem Sinne, wo es eigentlich geht um die Frage, was für einen Platz haben Muslime insgesamt in der österreichischen Bevölkerung? Und gewährt man ihnen einen Platz auf dem Tisch, wo Entscheidungen getroffen werden? Ja, gewährt man ihnen die Möglichkeit mitzugestalten oder grenzt man sie aus? Und das, was wir jetzt erleben gerade, ist, wir sehen, wie sie versuchen, Musliminnen und Muslime, vor allem über symbolpolitische Handlungen, eine klare Message zu geben, ihr seid hier nicht willkommen, ihr seid hier am Rande der Gesellschaft, wir wollen nicht, dass ihr mitbestimmt, wir wollen nicht, dass ihr relevant seid, wir wollen euch nicht sehen im öffentlichen Raum, ja? Das ist quasi die Message, warum ist das eine machtpolitische Frage, weil es darum geht, dass sie sagen, wir wollen nichts teilen. Dieser Kuchen, den wir hier haben in Österreich, wir geben kein einziges kleines Teilchen davon ab? Das ist die Frage, das ist die Antwort, die symbolisiert wird durch dieses Kopftuchverbot.
Also von dem, wie du es formuliert hast, also wenn ich mir das so vorstelle, die Implikation ist ja eher, ihr gehört ja nicht zu uns. Also wenn du sagst, wir haben hier einen Kuchen und es ist ja nicht so, dass wir haben ja Gott sei Dank keinen Kaiser oder keinen Monarchen hier, der in Österreich regiert. Aber es ist immer noch quasi eine In-Group quasi, wie die Leute, die jetzt im Parlament vertreten sind, etc. Und wenn du das jetzt, wenn wir jetzt die Analogie beim Kuchen bleiben, dann bedeutet das ja, diese Muslime sind ja eine Out-Group. Das bedeutet, sie sind schon im Vorhinein nicht ein Teil von uns. Also so werden sie ja die Muslime wahrgenommen. Und die Rechtfertigungen bestehen ja darin, dass die Werte des Islams quasi im Vorhinein nicht vereinbar sind mit irgendeinem, von irgendwelchen Dingen, an die wir glauben, sag ich mal. Dann plakativ, du hast die Integrationsministerin erwähnt, Freiheit, Menschenrechte oder Demokratieverständnis. Ist es dann nicht nachvollziehbar, wenn jemand sagt, hey, ich nehme euch ja sowieso als Leute wahr, die das, was wir haben, den Kuchen, den wir haben, ja gar nicht respektieren. Quasi, ihr seid ja nicht wie wir, ihr lebt nicht wie wir, ihr respektiert nicht das, was wir respektieren. Warum sollten wir also euch respektieren? Wir lassen euch schon gar nicht die Sitze. Also wenn jemand so argumentiert, dann würde das ja Sinn machen. Also niemand sagt ja, ich lasse Leute in mein Haus rein, die das Haus nicht respektieren. Das ist ja eigentlich das Narrativ.
Ja. Ja, das stimmt auch gleichzeitig. Also ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Und es gibt natürlich einen rassistischen Untersatz, der das sozusagen total legitim erscheinen lässt. Weil quasi Menschen mit muslimischem Glauben nicht zugesprochen wird, dass sie gleiche Werte teilen und so weiter und so fort. All das, was du gerade gesagt hast. Und von daher ist das natürlich auch ein Teil der Erklärung. Also zweifelsohne.
Erklärt das für dich auch diese, also du hast es sehr souverän ausgedrückt, so im Sinne von, ja, das ist jetzt mal, die wollen nicht den Kuchen haben, will lieber, dass sie bei mir putzen, als dass die tatsächlich da irgendwie regieren. Aber der Diskurs öffentlich, auch wenn man gesellschaftsgesehen, ist ja viel emotionaler, schon viel toxischer. Aha. Es ist ja weniger. Aha. Es ist nicht so wie ein, ja, man macht das so ganz souverän, man spricht so ganz souverän, als ob man über das Wetter redet, sondern es ist ja wirklich so eine Verkrampfung, eine Emotionalität, so eine Art Wutentbranntheit, wenn man öffentlich darüber redet. Das geht ja schon ein bisschen darüber hinaus. Und deswegen, viele Leute würden das empfinden als, okay, irgendwo muss er ja einen Punkt haben. Der muss ja wirklich so fühlen, dass diese Muslime niemals mit uns leben können, weil sie einfach Muslime Menschenrechte nicht achten. Wie kann man dann auf sowas antworten oder wie siehst du das überhaupt, also als Phänomen?
Ja, ich meine, wenn du die Frage stellst, ist Rassismus heilbar? Keine Ahnung.
Nein, im Sinne von, haben die einen Punkt? Also ich möchte wirklich so Devil's Advocate spielen. Ist es wirklich so, dass Muslime dann in Österreich so die Menschenrechte und diese ganzen Sachen nicht achten? Weil warum sonst reagiert man so visceral, so richtig Wut entbrannt, dass es ja einem wichtig ist. Das ist ja so die kontroverse Frage, die ich so stellen möchte.
Ja, ich meine, schau, ich drehe immer gern den Spieß um, weil die Frage sozusagen, wie eine Kleidungsregulierung im öffentlichen Raum überhaupt zu betrachten ist, ob das nicht sozusagen nicht nur autoritär, sondern fast mit so totalitäre Züge aufweist, nämlich dahingehend, wie sozusagen der Staat versucht, Gesellschaft zu prägen im Detail. Da ist eigentlich die Frage sozusagen, würde ich zurückwerfen, ist das nicht menschenrechtlich hochbedenklich? Greift das nicht grundsätzliche Freiheiten der Menschen an? Greift das nicht ein auch in konkret bei diesem jetzigen Hijab-Verbot, ja? In das Recht der Eltern, die Kinder zu erziehen und so weiter und so fort. Also die Frage ist, wohin entwickeln sich unsere Gesellschaften, wie die österreichische Gesellschaft, in der wir heute leben, ist das überhaupt das, was gepredigt wird, oder ist das eigentlich, steht das im Widerspruch eigentlich zu den Werten, die hier auf die Fahne einem also geschrieben werden? Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, das ist die eigentliche Frage, die es hier zu diskutieren gibt. Und nicht die Frage, was würden Muslime hypothetisch machen. Weil, okay, gut, wie willst du diese Frage beantworten? Keine Ahnung. Gibt's unter den Muslimen Deppen? Ja, sicher. Gibt's unter den Muslimen coole Leute? Ja, sicher. Genauso wie überall woanders auch. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist eigentlich, was machen diese Politiken, die jetzt gerade institutionalisiert werden, die auf einem Rassismus basieren, mit der gesamten Gesellschaft? Und ich gebe jetzt mal ein anderes Beispiel. Wir wollen eh noch über den politischen Islam sprechen, ja? Damals, als das Symbolegesetz 2014 gekommen ist, das war, als der IS aufgetaucht ist und relevanter geworden ist in Europa. Und dann hat die Regierung ein Gesetz beschlossen, wo sie gesagt haben, wir wollen das Symbol des IS und der Al-Qaida verbieten. Und für niemanden oder für viele Leute war das so, ja eh. Na nun, na nicht. Ja, ist eh eine Terrororganisation, deklariert als solche. Ist ja nicht schlimm, wenn dieses Verbot jetzt kommt. Die eigentliche Frage dahinter ist sozusagen, was bewirkt das längerfristig? Eine der Dinge, die wir gesehen haben danach, war, dass nicht nur Symbole verboten wurden von deklarierten Terrororganisationen, sogenannten, sondern Symbole verboten wurden von nicht gewalttätigen Organisationen. Und es waren am Anfang nur Organisationen, die sozusagen im Ausland operieren. Und dann hat man auch Organisationen reingenommen, die nicht gewalttätig sind, die in Österreich agieren. Auch rechte Organisationen. Was kommt als nächstes? Und das ist genau das sozusagen, wo man sehr scharfsinnig hinschauen muss, ja? Man öffnet Türen mit Dingen, die sehr nachvollziehbar erscheinen, und dann weitet man es stückweise aus. Und ich war damals, als 2019 das Kopftuchverbot gekommen ist für Volksschülerinnen, damals auch klar dagegen. Die Regierung hat es mir auch leicht gemacht, weil sowohl Strache, auch Sebastian Kurz, die damals in der Regierung waren, als Kanzler und Vizekanzler, klar und deutlich und auch öffentlich kundgetan haben, das ist erst der erste Schritt. Und wir wollen es ausweiten für die Unterstufe, für das Gymnasium, für die Universität bis zum öffentlichen Dienst. Sie haben das klar und deutlich ausgesprochen. Was sich sonst vielleicht nur die kritischen Beobachter denken. Also das heißt, es ist ganz klar, wo die Reise hingeht. Und sie verkaufen es natürlich als, und das ist ein super kluges Framing von der Regierung, das Kinderkopftuch. Klingt ja voll arg. Und impliziert, es wird von den Eltern aufoktroyiert. Und deswegen, wer will nicht dabei sein bei so einem Verbot, ja? Also du kannst es gut verkaufen. Aber es muss klar sein, wo geht die Reise hin am Ende? Und deswegen muss man von Anfang an dieser Regulierung einen Einhalt gebieten.
Das klingt dann für mich eher so richtig persönlich. Also, es klingt nicht wie für mich wie jemand, der da sitzt und sich überlegt, ja, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass in der Demokratie alle Menschen so basieren nach einem Prinzip, nach einem Konzept, nach einem Toleranzprinzip, wo alle zusammen richtig leben können, sondern es mutiert hier irgendwo zu einem, ich persönlich projiziere einfach nur Negatives auf etwa, auf ein bestimmtes Gesicht des Menschseins, nämlich Religion. Und das muss einfach raus. Das muss einfach raus. Und das Emotionelle sprießt ja wirklich rein. Deswegen habe ich auch nach dieser toxischen Komponente gefragt, die in den Debatten ja sind. Also wir kommen noch später in der zu der Rhetorik. Deswegen wollte ich fragen, ob das eben auch genauso rüberkommt für dich in der Art und Weise, wie das umgesetzt wird, dass vielmehr die Emotionen und eine eigene Meinung im Vordergrund steht als Recht und Ordnung, wie es in der Verfassung steht. Spiegelt sich das irgendwo?
Ich meine, mich interessiert diese Ebene eher weniger, muss ich sagen.
Okay.
Sozusagen auch jetzt auch aus meiner professionellen Perspektive. Was mich interessiert ist, zu welchen gesellschaftlichen Ordnungen führt das, ja?
Ja.
Und wie wird damit Politik gemacht? Und welche neuen Logiken werden damit relevanter in der breiten Gesellschaft? Das ist das, was mich interessiert. Ich bin kein Psychologe und ich schaue mir sozusagen nicht sozusagen diese emotionale Ebene an. wird das mitspielen, vermutlich, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber ich traue mich das jetzt auch wenig zu beurteilen, um ehrlich zu sein. Aber es ist ganz klar, dass dieser Rassismus natürlich arbeitet mit einer guten Portion Angst darüber, dass hier Stereotype geschürt werden, dass hier Verschwörungen und Diskurse eine Bedeutung erhalten in der Gesamtgesellschaft und ausgeweitet werden, sodass sie sozusagen das neue normale Wissen werden. Ja? Und das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es wirklich um die Frage von Macht. Ganz, ganz einfach.
Dann hast du ein sehr gutes Stichwort gesagt, da können wir gleich andocken. Es gibt ja bereits ein ähnliches Gesetz, das 2019 ja durchgebracht wurde. Was ist jetzt der Unterschied zwischen damals und heute? Läuft das nicht irgendwo aufs selbe hinaus? Es wurde sogar mehr verschärft, sogar in der Betonung, dass explizit auf einen islamischen Aspekt der religiösen Praxis nochmal eingegangen ist. Da waren sie ja noch 2019 ein bisschen noch unterschwelliger. Was hat sich jetzt geändert von damals auf heute und warum das ganze Ding nochmal aufziehen?
Gute Frage. Was hat sich geändert? Um ehrlich zu sein, ich weiß es selbst nicht, was sich geändert haben soll. Weder was die Umstände anbelangt, noch warum sie glauben, dass sie jetzt erfolgreicher sein würden. Sie haben natürlich manche Fehler, die sie beim Gesetz 2019 gemacht haben, diesmal versucht zu verbessern und es auf eine bessere rechtliche Basis zu stellen. Ich bin kein Verfassungsjurist und ich kann das nicht einschätzen, ob das halten wird oder nicht. Wir wissen ja, dass es geklagt wurde von betroffenen Eltern mit der Unterstützung von unterschiedlichen Akteuren wie der Islamischen Glaubensgemeinschaft und anderen. Aber am Ende des Tages, ich meine, sie haben vor allem auf der Verwaltungsebene sehr viel Neues gebracht, sozusagen wie das also umgesetzt werden soll. Wobei hier ja unheimlich viele Probleme aus meiner Sicht auch existieren. Also vor allem, weil in Wirklichkeit hier in Verpflichtung genommen wurden die Eltern und die Lehrerinnen. Und das ist an und für sich nochmal ein ganz anderes Problem. Alleine wenn ich jetzt hypothetisch überlege, was machst du mit dem Fall? Aber das ist eben außerhalb ihres Denkens. Aber wir wissen das als Muslime, es gibt diese Fälle, wo junge Mädels sagen, ich trage den Hijab und die Eltern sagen, na, was ist das für ein Blödsinn, gib ihn runter. Und die Eltern, das Kind macht es trotzdem. Was machst du in so einem Fall mit dem Gesetz, wie es jetzt gebaut ist? Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber das kommt eben aus dieser Logik heraus, dass es eben aufgezwungen ist. Aber unabhängig von all diesen Details, ich weiß es nicht, warum die Regierung das für so wichtig hält. Wir haben definitiv gesehen, als die ÖVP und die FPÖ in der Koalition waren, für diese kurze Zeit, gab es in Wirklichkeit ein Dauerbashing zum Thema Islam. Es gab ständig Moscheeschließungen, Kopftuchverbote, Verbot des politischen Islam und so weiter und so fort. Und das waren mediale Dauerbrenner. Und das ist natürlich ein hervorragendes Ablenkungsmanöver, um im Hintergrund das zu machen, was einem wirklich wichtig ist. Der neoliberale Umbau des Staates, die Bereicherung von unterschiedlichen Akteuren. Wir kennen die ganzen Korruptionsskandale, die in dieser Zeit auch aufgekommen sind. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt jeder rassistischen Politik, dass du ganz einfach den Fokus legst auf eine kleine Minderheit, die sich so gut wie nicht wehren kann oder nur schlecht wehren kann, während du im Hintergrund das machst, was dir in Wirklichkeit wichtig ist.
Wir haben die Integrationsministerin Claudia Bauer hat ja auf Instagram einige Videos zum Thema Kindeswohl von muslimischen Kindern gemacht. By the way, ich finde es sehr gut, was du angesprochen hast, weil ich kenne diese Fälle persönlich von Mädchen, die tatsächlich das Kopftuch anziehen möchten und von ihren Eltern gezwungen werden, wirklich Richtung so Psychoterror tatsächlich, weil sie entweder mit einem sehr kemalistischen Hintergrund oder im Iran zum Beispiel auch aufgewachsen sind und das gar nicht nachvollziehen können, wie ihre eigenen Kinder da Stärke finden. Und die Kinder sind nicht mal radikalisiert. Also sie leben ganz normal, sie studieren auch ganz gewöhnlich. Also ich fand das ein sehr guter Punkt von dir. Und vielleicht werde ich auch selber mal mit jemandem darüber sprechen, weil es ein sehr interessantes Konzept, wie eine Form von Zwang so stark in den Vordergrund gebracht wird, aber eine so stark in den Hintergrund gebracht wird, dass es ja unsichtbar erscheint. Das finde ich sehr interessant. Aber zurück zur Integrationsministerin. Sie hat einige Sätze gesagt, wo ich gehofft habe, dass du vielleicht darauf reagierst, weil du vielleicht die Machtverhältnisse und Narrative ein bisschen raushören kannst. In einem Instagram-Video sagte sie, da wird allen Ernstes behauptet, dass die Frauen und Mädchen verschleiern müssen, damit sie sich besser von den Blicken der Männer schützen können. Und das schreiben dann in den meisten Fällen Männer selbst und erschreckenderweise manchmal Frauen. Und sie findet das wirklich ekelhaft. Und am Ende sagt sie gegen Ende sinngemäß oder wörtlich, solche Ansichten haben bei uns keinen Platz. Und das bestätigt mich einmal mehr, warum das Kinderkopftuchverbot so unglaublich wichtig ist. Denn das Kopftuch an Mädchen ist kein harmloses Stück Stoff. Es ist ein Symbol der Unterdrückung. Und in einem anderen Video sagte sie, dass in Österreich 800.000 Mädchen leben und sie muss davon ausgehen, dass 200 Mädchen jedes Jahr zwangsverheiratet werden. 3.000 Mädchen in Österreich sind von Genitalstimulierung bedroht und geschätzt 12.000 Mädchen, minderjährige Mädchen in Österreich tragen ein Kopftuch. Zwang hat viele Gesichter und es ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Soweit die Vorstellung, aber davon sind wir in manchen dieser Communities weit entfernt. Ich habe jetzt nur einzelne Sätze rausgeholt, also aber sinngemäß, das sind Zitate, die sie gesagt hat. Vielleicht mal deine Reaktion auf diese Einzelsätze oder diese Schlüsselsätze.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie ernst zu nehmen das grundsätzlich ist, weil auch, ich glaube, ganz am Anfang, als dieses Gesetz sozusagen zur Diskussion gestellt wurde, hat man mit Zahlen herumgeworfen. Dann haben Journalistinnen und Journalisten gefragt, woher kommen die Zahlen? Dann waren das irgendwelche Schätzungen, die man sich aus den Fingern gezogen hat. Deswegen, ich weiß gar nicht, also wie das zu beurteilen wäre und worauf das basiert. Klarerweise ist in einem Fall, wo du sagst, es gibt Fälle von Genitalverstümmelung, unabhängig davon, dass das aus ihrer Sicht sozusagen islamisch mit dem Islam assoziiert wird, was nicht unbedingt der Fall sein muss. Aber angenommen, das gibt es in dieser Höhenzahl, dann wäre das eigentlich erschreckend und ist auch entsprechend damit umzugehen, ja. Aber ich glaube, das, was wir hier sehen vor uns als Beispiel, ist einfach, dass ein Schreckensbild gezeichnet wird, das die HörerInnen dazu veranlasst zu sagen, was sind das für Barbaren? Und das in Wirklichkeit dann nur nochmal verstärkt, dass im Zusammenhang mit dem sogenannten Kinderkopftuch, wie es hier geframed wird, sozusagen das Tragen des Hijab als ein Symbol herhält in Wirklichkeit für diese Art von unmenschlichen Handlungen, die frauenverachtend sind. Und das ist nochmal, also ich meine, die Leute sind natürlich, du hast hier Malcolm X hier im Hintergrund und er hat einmal gesagt, ich kann nicht meine Wange die ganze Zeit hinhalten und sagen, schlag mich auf die andere, weil und so tun, als würden die Rassisten sozusagen unabsichtlich böse handeln. Rassisten haben eine Expertise im Rassismus und das sieht man auch an dieser Art von Diskurs. Also so gut, wie die das mittlerweile formulieren, wo sie versuchen, sehr anschlussfähig zu sein an Mehrheiten und eben nicht als offensichtlichen Rassismus sozusagen offensichtlich Rassistinnen gebrandmarkt zu werden, sondern eben nachvollziehbar zu sein für ganz viele Menschen. Das ist, also da kann man nur applaudieren, wie gut sie sich mittlerweile entwickelt haben. Bei allem Respekt, ich habe ja mich mit rechtspopulistischen Diskursen sehr früh auseinandergesetzt. Das ist meine ursprüngliche Forschung gewesen. Und Jörg Haider hat das damals eigentlich schon sehr, sehr gut gemacht. In einer Zeit, als er damals noch das BZÖ geleitet hat, diese neue Partei, die er gegründet hat, nachdem er sich von seiner alten Partei abgespalten hat. Da gibt es ein Interview, das er im Falter 2007 oder so gegeben hat. Und da hat er in Wirklichkeit die Grundlagen gelegt dafür, dass sozusagen Islamophobie, antimuslimischer Rassismus anschlussfähig ist im liberalen Spektrum. Und das ist das, was wir hier sehen. Ja, wir sehen hier sozusagen nicht den völkisch-rassistischen Diskurs über Muslime, der sozusagen zu einer Abneigung führt, wo jeder klar und deutlich identifizieren kann, das ist Rassismus, sondern wir sehen hier einen antimuslimischen Rassismus, der anschlussfähig ist an breite Teile der Gesellschaft. Und das macht ihn natürlich viel gefährlicher.
Sehr spannend. Also ich war selber schockiert, dass sie diese Dinge schon fast zusammenhanglos gesagt hat, weil beides ist also Zwangsheirat und Genitalverstümmelung ist von der absoluten Mehrheit, nicht nur der Muslime, also in Europa sowieso, aber auch weltweit sowieso abgelehnt und ist sogar islamisch beides verboten. Also es ist so textlich.
Ja, gut, es geht hier nie um Wahrheiten, es geht nie um Realitäten.
Ja, nein, ich würde sagen, als Theologe immer, meine Reaktion, ja.
Ja, es geht immer darum, sozusagen, und viele Medienwissenschaftler haben das ja auch im Zusammenhang mit Studien zur Islamophobie in den Medien auch schön dargelegt. Die Sabine Schiffer hat das sehr früh argumentiert gehabt in ihren Arbeiten. Das war eine der ersten Kommunikationswissenschaftlerinnen in Deutschland, die sehr viel zu diesem Thema gearbeitet haben. Ein Effekt ist, wenn man sozusagen zwei Begriffe immer miteinander in Verbindung setzt, dass sie irgendwann mal ident austauschbar wären. Wir haben das bei Begriffen wie Terrorismus, wir haben das oder jetzt eben, wenn wir sehen, dass über 2-3 Jahre hinweg regelmäßig über das sogenannte Kopftuch gesprochen wird, dann werden bestimmte Assoziationen damit verfestigen sich in der Bedeutung. Und das ist das, was wir hier erleben und was wir hier beobachten können.
Also selbst wenn man souverän über diese Sachen spricht und nicht sagt, das ist gleich Islam, die Tatsache, dass der Diskurs die ganze Zeit so darüber spricht, dass diese Dinge in einem Satz erwähnt werden und in einer Diskussion über mehrere Jahre, selbst wenn man sagt, ja, das ist nicht meine Absicht, letzten Endes praktisch gesehen, die Leute haben diese Assoziation, deswegen, wenn man dann diese Diskurse führt, kann man einfach diese Keule oder diese Gesetze viel leichter durchbringen. Aber im Nachhinein kann man ja sagen, hey, ich habe nichts Falsches gemacht. Ich habe nichts Falsches gesagt. Deswegen diese Analogie mit Malcolm X und auch diesem schwarzen Gürtel in Rassismus, das trifft es eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Habe ich das richtig verstanden? So?
Ja, und ich würde vielleicht hier auch nochmal vor Augen führen, wir seit dem sogenannten globalen Krieg gegen den Terror, seit 25 Jahren, erleben wir diese Art von Diskurs. Das heißt, wir haben mittlerweile ganze junge Generationen, die aufgewachsen sind, die nur diese Art von Sprechen über den Islam kennen. Die kennen gar nichts anderes, wenn sie Medien konsumieren. Und eine Sache, die man auch sehr klar nachzeichnen kann, ist, dass bevor derartige Gesetzesverschärfungen eintreten, es einen systematischen Diskurs gibt, wo sozusagen zuerst die Denkfabriken, die Akademiker mobilisiert werden, um bestimmte Politiken zu legitimieren, um dann eben von den PolitikerInnen aufgegriffen werden, diese Diskurse, und dann zu Gesetzen oder Maßnahmen gemacht werden, die dann nachvollziehbar sind für die wichtigsten Akteure in der Gesellschaft, deren Unterstützung man braucht.
Okay. Also Claudia Bauer hat auch so ein Praxishandbuch in einer dieser Videos erwähnt für PädagogInnen zur Selbstbestimmung und den Selbstschutz für Mädchen. Hoffe ich habe den Titel gekriegt. Das ist auf jeden Fall ein Praxishandbuch für Pädagogen. Und es wurde unter Einbindung von ExpertInnen, von erfahrenen Fachorganisationen erarbeitet, wie sie es auf der Webseite sagen. Da unter anderem sind auch Beiträge von IntegrationsexpertInnen, Frauengesundheitszentrum FEM Süd, vom Berufsverband Österreichische Psychologinnen, Rat auf Draht und Terre de Femme Österreich. Was mir persönlich aufgefallen ist, als Theologe und auch als Pädagoge, in dem gesamten Handbuch wird mit keinem Wort Religionslehrerinnen, Imame, Gelehrte oder andere Funktionäre in der islamischen Community, die einen direkten Zugang zu diesen Mädchen ja haben und die direkten Ansprechpartner sind ja in diesem Verbot. Sie werden mit keinem Wort in irgendeiner Art und Weise erwähnt, dass man über das Kindeswohl beim Kindeswohl beitragen kann, weil darum ist, das steht ja im Vordergrund und diejenigen, an denen das ja am meisten in der Hand liegt, sind ja diese Leute. Ich bin selber Religionslehrer, deswegen weiß ich's. Und deswegen wollte ich fragen, wie ist es möglich, dass man so breit über das Mädchenkindeswohl spricht und danach all diese Multiplikatoren, die so essentiell sind, mit keinem Wort erwähnt? Und wie hängt das dann mit dem zusammen, was wir vorher gesagt haben, über die Legitimierung von einem Diskurs, um Gesetze durchzubringen?
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel von vielen, das man erwähnen könnte, wie sozusagen Wissen produziert wird von scheinbaren ExpertInnen, das dann eben dafür herhalten muss, um diese neuen Gesetze zu legitimieren. Es geht nicht darum, es geht nicht um Wahrheit, es geht darum, eine neue Wahrheit zu erschaffen. Es geht, das ist einer der wichtigsten Aspekte von dieser Art von Wissensproduktion in einem staatsnahen Bereich, wo sozusagen für Politik Wissen gemacht wird, Wissenschaft betrieben wird, und die dann umgekehrt eben zur Legitimierung von Politiken verwendet wird. Das verwundert mich überhaupt gar nicht, weil es aus meiner Sicht eben auch nicht um das Kindeswohl geht. Es geht nicht um die Frage, was ist richtig? Es geht nicht um die Frage, wie geht's den Kindern? Ich glaube, wenn man in Österreich wirklich sich kümmern würde um die Kinder, dann würden wir eine ganz eine andere Bildungsdebatte haben, die wir nicht haben. Und nicht so ein System vorfinden, wie wir es in Österreich vorfinden.
Wenn das der Fall ist, was würdest du meinen, aus welcher Linse werden dann all diese Multiplikatoren, all die Leute, die ich jetzt aufgezählt habe, tatsächlich betrachtet? Also rein aus einer Machtperspektive. Man kann ja die Leute ja irgendwo einbauen und dann das nehmen, was sie sagen, und man kann sie auch immer noch verwerfen, aber mit keinem Wort erwähnen, wie werden grundsätzlich all diese Religionslehrer und die Glaubensgemeinschaft ja in dem ganzen Diskurs ja wahrgenommen?
Werden sie überhaupt wahrgenommen?
Das ist meine Frage, wie? Wenn du sagst, sie werden gar nicht wahrgenommen, okay, dann kann ich das so hinnehmen. Aber mich würde es interessieren, aus deiner, weil du hast mir ja selber gesagt, du kommst aus dieser Foucault'schen Schule über Machtverhältnisse. Wie werden dann diese ganzen Multiplikatoren, die ganzen Figuren dann wahrgenommen von eben Figuren in Parteien wie die ÖVP zum Beispiel in dem, was sie umsetzen?
Ich kann das nicht konkret sagen, weil ich mir fallen jetzt gerade keine Politiken ein, die sie oder Policy-Forderungen im Hinblick auf ReligionslehrerInnen. Was ich weiß, ist natürlich, was immer wieder sozusagen aufgekocht wird und da und dort Erwähnung findet, ist der Versuch, Religionsunterricht stärker zu kontrollieren. Natürlich auch, wenn man sieht, wie sozusagen mit der islamischen Glaubensgemeinschaft als Institution umgegangen wird, die ja quasi den Religionsunterricht organisiert und für ihn administrativ zuständig ist, sieht man in den letzten Jahren, dass diese immer wieder sozusagen nicht nur als eine Partnerin betrachtet wird, sondern eben auch als ein Hort von Radikalen. Bei der FPÖ geht das so weit, dass man ja vom eigentlich das Verbot der islamischen Glaubensgemeinschaft und die Aberkennung des der Anerkennung des Islams, der islamischen Glaubensgemeinschaft verlangt. Aus der staatspolitischen, sicherheitspolitischen Ecke ist es sozusagen das, was ich vorher gerade gesagt habe. Man sieht das sozusagen mit Partnerin, aber die auch Probleme und problematische Akteure inkludiert. Und vor dem Hintergrund ist sozusagen, würde ich grob gesagt sagen, islamische ReligionslehrerInnen sind sicherlich jetzt, werden nicht als PartnerInnen betrachtet, sondern es ist eher etwas sozusagen, was jetzt nochmal reformiert gehört, wenn man, so wie die PolitikerInnen das immer sagen, zu lange weggeschaut hat. Und dafür gibt es ja dann natürlich auch die Studiengänge an den Universitäten, den staatlichen, die dann eben von diesem europäischen Islam sprechen und wo dieser Diskurs sozusagen verwendet wird, um zu zeigen, ja, wir wollen reformieren im Sinne der Republik.
Aber es ist ironisch, weil die Leute, die in diesen Unis gehen und abschließen, die sind, also was hat sich geändert? Ich habe den Bachelorabschluss gemacht. Ich war einer der ersten, die diesen Abschluss gemacht haben an der Uni Wien. Mit mir hat trotzdem keiner geredet. Also jetzt verstehe ich jetzt nicht, wie sehr das funktioniert. Also
ja, ich glaube, der Wunsch ist, wenn man sozusagen diese Leute an die Spitze stellt, ist, dass die sozusagen auch viele Politiken unterstützt haben in der Vergangenheit und nach wie vor unterstützen. Ich glaube, die Wunschvorstellung ist, dass am Ende des Tages sozusagen Ebenbilder dieser Personen dann auch im Religionsunterricht und anderswo wirken.
Christian Stocker, der momentane Bundeskanzler, hat ja nicht lange nach dem Eintreten vom Kopftuchverbot ja direkt angeschlossen und ein Verbotsgesetz ist direkt gegangen für den sogenannten politischen Islam. Inwieweit hängen die Themen jetzt zusammen, dass die jetzt in einem Atemzug quasi erwähnt werden?
Ja, ich meine, das Verbot des Hijabs wird ja immer wieder argumentiert mit einem Mittel, um gegen den sogenannten politischen Islam anzukämpfen. Und insofern macht das natürlich total viel Sinn, weil aus ihrer Perspektive der Hijab ein Symbol des politischen Islams per se ist. vor dem Hintergrund ist das eigentlich auch sehr klug gemacht, würde ich meinen. Ich denke, in dem Zusammenhang, gerade auch was die Diskussionen der letzten Tage anbelangt, ist nochmal viel interessanter und wichtiger, sich anzuschauen, der Stopp der Förderungen von dieser Deradikalisierungsstelle, die in der Vergangenheit mit Justizministerium, aber auch Innenministerium zusammengearbeitet hat, aufgrund einer Nähe zur sogenannten Muslimbruderschaft. Und da sehe ich eher sozusagen nochmal den Versuch, sozusagen das zu legitimieren, weil das Bild, das man hier in der Öffentlichkeit zeichnet, ist, dass sozusagen der politische Islam die Institutionen unterwandert in Österreich und man hier ganz konkret an einem Beispiel wie Derat sozusagen versucht, das irgendwie aufzuzeigen und zu sagen, die sind alle durch die Sicherheitsprüfung oder viele von denen durch die Sicherheitsprüfung gefallen, weil sie angeblich irgendeine Nähe zur Muslimbruderschaft hätten. All das zeigt, ich vermute, dass das sozusagen passiert ist vor dem Hintergrund, dass man so ein Gesetz legitimieren kann. Das wäre meine Vermutung. Zumindest ist das Timing definitiv interessant. Und auch das ist natürlich wiederum vor dem Hintergrund aus meiner Sicht zu diskutieren, nämlich wie verändert sich hier die Gesellschaft, indem derartige Verbotsgesetze eingeführt werden, macht man ja etwas mit der Gesellschaft, nämlich dass man Akteure, die als nicht konsensfähig, nicht anschlussfähig an der Dominanzgesellschaft erachtet werden, sozusagen verbietet. Es gab ja eigentlich schon mal ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam. Das ist sozusagen nichts Neues. Ja, das gab es bereits 2021.
Es ist durchgesetzt worden.
Das ist umgesetzt worden, aber nicht im Verfassungsrang. Das ist der Unterschied.
Okay.
Es gab keine Zweidrittelmehrheit dazu. Das ist damals durchgepeitscht worden nach der Operation Luxor, nach dem Anschlag am 2. November und ist gekommen, ich glaube Juni, Juli 2021, gemeinsam mit einer Novellierung des Islamgesetzes, gab es ein ganzes Sicherheitspaket, das geschürt worden ist. Aber es gab eben keine Zweidrittelmehrheit dazu. Und das ist der Unterschied hier. Damals gab es unheimlich viel Kritik von vielen Strafrechtlern vor allem. Einerseits, weil natürlich, und das ist uns allen klar, es gibt keine juristisch deutliche Definition dessen, was politischer Islam ist. Die Dokumentationsstelle politischer Islam hat zwar eine Definition vorgeschlagen, aber es ist keine rechtlich bindende. Die Frage ist sozusagen, was macht man mit so einem Gesetz und gegen wen kann man da vorgehen und wie? Und indem du das in den Verfassungsrang setzt, ist die Gefahr natürlich, dass das nicht mehr wegkommt und b, dass jederzeit gegen unterschiedliche Akteure verwendet wird, denen man sozusagen eine Nähe oder eine Teilhabe an dem sogenannten politischen Islam unterstellt. Und bei dem derzeitig restriktiven Diskurs, den es dazu gibt, ist das natürlich hochproblematisch, weil so, da würde quasi der Hijab einer 14-Jährigen oder einer 18-Jährigen vielleicht als Symbol des politischen Islams gelten. Was bedeutet dann ein Verbotsgesetz? Ja? Also das stellt extrem, wirft extrem viele Fragen auf. Und wird das Leben von Muslimen definitiv nicht leichter machen.
Ich wollte fragen, wie sowas denn beispielhaft praktisch dann aussehen würde. Also wenn so ein
Ich glaube, primär geht es darum, in Wirklichkeit Initiativen, Organisationen, Vereine gegen diese vorzugehen und sie zu schließen.
Und das inkludiert alle Moscheevereine oder wie?
Nein, niemals. Also ich glaube, die Mehrheit der muslimischen Verbände hat sich ohnehin danach gerichtet, sozusagen nicht großartig aufzumupfen gegen die Regierung, gegen Regierungen, die in Österreich derartige Politiken umsetzen. Und es geht im Wesentlichen aus meiner Sicht eher darum, aufmüpfige Institutionen, Initiativen, Organisationen sozusagen hier den Chaos zu machen.
Was heißt aufmüpfig? Also wenn ich jetzt morgen rausgehe und ich sage, ja, Integrationsministerin, die labert Schwachsinn, liebe Muslime, lasst euch davon bitte nicht beirren,
bin ich. Ich weiß es nicht, aber ich meine, wir sehen an dem Beispiel jetzt von Derat, ja, also unabhängig von meiner eigenen persönlichen Meinung, was ich von diesem ganzen Idee von Deradikalisierung und so halte, ne? Das ist eine Institution, die mit dem Justizministerium zusammengearbeitet hat, über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg, und auch mit den Sicherheitsbehörden, inklusive BVT, also dem Vorgänger des jetzigen Inlandsgeheimdienstes. Und das waren sozusagen, die galten als Kooperationspartner über viele Jahre hinweg. Wenn die von heute auf morgen zu Teilen oder Teil des Spektrums des politischen Islams betrachtet werden können, heißt das eine Sache, nämlich Muslime sind vogelfrei. Man kann mit ihnen machen, was man will. Und egal, wie gut sozusagen deine Kooperation auch ist mit staatlichen Institutionen, egal, wie sehr sozusagen staatliche Institutionen glauben, dass deine Arbeit wichtig ist, um Menschen zu deradikalisieren, ist irrelevant. Weil am Ende des Tages kommt irgendjemand, und ich weiß nicht, was der Hintergrund dieses Konfliktes ist. Ja, kann sein, dass irgendjemand gesagt hat, na, ich will diese Gelder, jetzt deklarieren wir die als Muslimbruderschaft und dann mache ich einen Verein auf und ich bekomme das Geld. Ich keine Ahnung, was da dahinter steht. Es kann ganz banal sein vielleicht, ja. Aber darum geht's gar nicht. Es geht darum, wie dieser Diskurs über den sogenannten politischen Islam verwendet werden kann, um hier in Wirklichkeit die Existenzen von Leuten zu zerstören. Ja, die Leute, die da Jahrzehnte drin gearbeitet haben in dem Bereich, ich vermute, dass wenn der Geldhahn abgedreht wird, dass das nicht mehr so leicht weitergeht. Da hängt ja was dran für viele Menschen.
Du hast ja eigentlich das recht dystopisches eigentlich jetzt so analysiert. Wie um alles in der Welt ist es jetzt möglich? Ich habe jetzt vor kurzem ein Zitat gesehen, beziehungsweise ein Zitat vom SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried gesehen. Ein Rechtsstaat, eine Demokratie müsste sich wehren, wenn eine Religion dazu missbraucht wird, diesen Rechtsstaat und diese Demokratie anzugreifen. Da hat er grundsätzlich hat er gemeint, ist ein offen für ein von der ÖVP aufgebrachtes Verbot des politischen Islam. Aha. Hat er so deklariert. Und die NEOS und die SPÖ beide haben sich als grundsätzlich offen erklärt. Und danach kam eben das Zitat vom Staatssekretär, dass er eben wieder diese wehrhafte Demokratie wieder so in den Vordergrund gebracht hat. Das ist ja eigentlich eine Rhetorik, die man ja nur von FPÖ und jetzt dann auch seit einigen Jahren ÖVP-Seiten kennt. Wie um alles in der Welt ist es möglich, dass Wirtschaftsliberale und Sozialdemokraten auf diesem Zug aufsteigen?
Also nochmal, es wundert mich überhaupt nicht, weil wir sehen, dass beide Parteien in Wirklichkeit in Ansätzen diesen Diskurs rund um den sogenannten politischen Islam eigentlich kritiklos übernommen haben. Insofern ist das nicht verwunderlich, insbesondere was die Spitzen dieser Parteien angeht. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es sicherlich viele aktive Mitglieder gibt, die das vielleicht kritischer betrachten, aber die Bosse und Bossinnen, die da ganz oben sitzen, die teilen diese Meinungen. Ich glaube, die Frage, die sich diese Leute in Wirklichkeit stellen müssten, ist, was bedeutet diese Kultur der Verbote langfristig für sie selbst? Ich identifiziere diese Art von Politik eigentlich als rechtskonservative Konterrevolution, die wir hier sehen. Und am Ende des Tages werden linke und liberale Gruppen genauso drunter leiden, wie jetzt Muslime drunter leiden. Und das Problem ist nur, diese Leute sehen das jetzt noch nicht. Ich gebe ein Beispiel, nämlich wie Donald Trump in diesen Tagen gegen Journalisten vorgeht oder linke Gruppen vorgeht, die gegen ICE protestieren. Wie werden diese Leute genannt? Homegrown Terrorists. Antifa Leftists. Das ist sozusagen der Diskurs, der mit dem Global War on Terror begonnen hat, wird jetzt ausgeweitet auf jede interne Opposition gegen die derzeitige Regierung. Man könnte sagen, dass man das auch zu einem gewissen Grad sieht, zum Beispiel bei Klimaaktivisten, auf die auch Terrorparagraphen ausgeweitet worden sind. Man kann es auch sehen, zum Beispiel bei rechten Gruppen wie den Identitären, auf die diese Verbotskultur ausgeweitet wurde, wobei das natürlich, man könnte jetzt im österreichischen Kontext spezifisch sagen, hat es ja immer schon gegeben mit dem NS-Verbotsgesetz, ja. Das ist ein bisschen eine Ausnahme. Aber diese Ausweitung von dieser Art von Verbotskultur wird sich am Ende des Tages auch gegen die Linken und auch gegen jede richtig liberale Partei, wo ich die Neos als solche nicht dazu zählen würde, auch wenn sie sich selbst so deklariert. Aber die wird sich auch gegen all diese Akteure wenden. Sie verstehen es nur jetzt noch nicht. Oder sie glauben, so naiv wie sie sind, so naiv wie auch viele Muslime sind. Ich selbst war so naiv, wo ich gesagt habe, was ist eigentlich das Problem beim Symbolgesetz, dass man das Symbol von IS und Al-Qaida verbietet? Macht Sinn. Weil ich nicht gesehen habe, wohin das führt. Ja. Und ich glaube, das sind viele Leute zu naiv.
Also es wird ja immer wieder dieser Vergleich gezogen, du hast es kurz erwähnt, dieser Vergleich gezogen von der wehrhaften Demokratie. Unter dem Deckmantel wird ja das alles gerne gemacht, was du ja ansprichst. Also ja. Und von deiner Perspektive, du sagst ja, ja schön und gut, ich hatte ja auch damals kein Problem damit, aber letzten Endes kann ich die Schritte, wo wir heute angekommen sind, direkt zurückverfolgen auf diese einen Punkte. Und es ist also dieser Punkt, an dem wir angelangt kommen, der dafür gesorgt hat, dass du diesen ersten Punkt jetzt mittlerweile, deine Naivität, wie du gesagt hast, oder unsere die Naivität von uns allen, kritisierst. Denkst du, man kann jetzt dann aber trotzdem diese wehrhafte Demokratie, so wie sie jetzt vermittelt wird, akzeptieren dieses oder legitimieren, weil es wird ja auch oft dieser Vergleich gezogen zwischen dem Rechtsextremismus und auch dem politischen Islam. Kann man die beiden Sachen vergleichen? Wird auch gleich vorgegangen? Oder wie agiert tatsächlich diese wehrhafte Demokratie, wie sie propagiert wird im praktischen
also,
Sinne?
Ganz kurzer Einschub hier. Die Idee von wehrhafter Demokratie ist ein deutsches Konzept, kein österreichisches. Kommt auch nicht von den Rechten, sondern kommt vom Zentrum der Macht und geht eigentlich darauf, auf den Postnationalsozialismus zurück und den Versuch sozusagen, jede Art von nationalsozialistischer Wiederbetätigung im Keim zu ersticken zu lassen. Es gab zum Beispiel den Versuch eines Verbots der NPD, damals Anfang der 2000er Jahre, also aus anderen Gründen nicht gefruchtet hat. Es gibt auch jetzt den Versuch, die AfD zu verbieten, ja, in Deutschland, obwohl sie bei den Wahlumfragen sozusagen führt. Das ist ein Konzept, das kommt aus dem Zentrum der Macht der Deutschen Bundesrepublik, ja, und ist kein rechtes Konzept, im Gegenteil. Die Art und Weise, wie es sozusagen im Diskurs jetzt übernommen wurde und das schon seit geraumer Zeit in Österreich, das ist etwas, was eigentlich neu ist. Weil gerade auch nicht zuletzt der Umgang der Österreichs und der Republik mit, wenn man sagen will, also die FPÖ wurde damals von Anton Pelinka genannt, eine Partei von Ex-Nazis für Ex-Nazis, wie sie gegründet wurde, weil das de facto Ex-Nazis waren, die Partei gegründet haben und ursprünglich diese Partei begonnen hat als ein Sammelbecken von ehemaligen Nationalsozialisten. Da hatte man einen anderen Umgang. Deswegen dieses Konzept von wehrhafter Demokratie existiert überhaupt gar nicht so in Österreich. Das ist etwas, was sich sozusagen in den Debatten eingeschlichen hat seit mehr als einem Jahrzehnt. Ich weiß nicht ganz genau, wo das festzumachen ist. Aber im Zusammenhang mit der Islamdebatte ist diese Debatte immer stärker geworden. Ja. Insofern würde ich sagen, ist eigentlich ein fremdes Konzept, was österreichische Kultur angeht. Aber ich glaube, dass es immer mehr anschlussfähig wird vor dem Hintergrund der Debatten über den Islam.
Funktioniert das im Vergleich? Also ich wollte auch fragen, wie ob der Umgang mit Rechtsextremismus in Österreich tatsächlich so ist wie mit dem politischen Islam. Jetzt, wenn du sagst, okay, das Ding ist eh recht.
Nein, natürlich nicht, weil wir haben Rechtsextremismus im Parlament. Wir haben eine FPÖ im Parlament. Also, Entschuldigung, was soll man da vergleichen? Also, bei den einen werden die Moscheen geschlossen und die Vereine, die jetzt keine parteipolitischen Apparate sind, und die anderen sitzen im Parlament und wollen diese Schließung. Also, wenn ich die FPÖ als eine rechtspopulistische Partei betrachte, ja, mit Zügen von Rechtsextremismus, mit Verbindungen zum rechtsextremistischen Milieu, und da gibt es Dokumentation genug, das kann man natürlich nicht vergleichen. Was willst du da vergleichen?
Also, aber wie macht das dann Sinn? Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das verstehen soll, weil die SPÖ oder die anderen Parteien, sie wissen, dass das ein Problem ist. Sie wissen auch, die Identitären und andere Gruppen unterwandern ja wirklich buchstäblich diese sogenannte wehrhafte Demokratie, an der sie ja festhalten möchten. Und trotzdem
nein,
wird das auf
nein,
einer
nein,
Ebene...
Nein, ich glaube, da gibt es ein Missverständnis.
Okay.
Das Konzept der wehrhaften Demokratie, ausgehend von der Bundesrepublik Deutschland, ist der Versuch, dass Nationalsozialisten nie wieder an die Macht kommen. Dass Rechtsextremismus nicht existiert.
Okay.
Und dieses Konzept gibt es de facto in Österreich nicht.
Ja, macht Sinn.
Weil die FPÖ sitzt hier im Parlament. Um Anton Pelinka zu zitieren, eine Partei von Ex-Nazis für Ex-Nazis, die natürlich über die Jahrzehnte hinweg sich immer mehr verabschiedet hat, auch in ihrer persönlichen, es geht rein von den Generationen nicht, von diesem Nationalsozialismus, aber die in weiten Teilen, schlagende Burschenschaften etc., Identitäre und deren Verquickungen mit der FPÖ, nach wie vor für so ein gewisses rechtes Milieu steht. Aber diese Leute sitzen im Parlament.
Wie ist es dann möglich, dass man dann die Narrative beim Verbotsgesetz jetzt zum politischen Islam oder dem Kopftuchverbot da Anschluss findet, wenn ja auf der anderen Seite der Extremismus von der Rechten ja viel existenzieller ist? Also kein politischer Akteur, also Akteur des politischen Islam sitzt, wie du gesagt hast, im Parlament, die Regierung ja irgendwo. Also wie kann man beides auf einer Ebene legen? Oder wie ist diese Diskrepanz im Umgang zwischen den beiden und warum wird dann immer noch an einer Narrative oder an einem Diskurs teilgenommen, der ja, wie du gesagt hast, langfristig sowieso ins Knie geschossen wird?
Ja, da kannst du George Orwell lesen und dann verstehst du, wie das ist. Es macht natürlich alles keinen Sinn. Das ist schon richtig. Und ich glaube, es ist wichtig auch zu unterscheiden. Vielleicht, ich meine, damals der BVT-Chef hat die FPÖ als Problem gesehen. Das ist der Grund, warum so eine Razzia bei ihm stattgefunden hat. Aber Teile der ÖVP sehen wir nicht zuletzt auch die Leute, die junge Garde rund um Sebastian Kurz, die jetzt nicht mehr in der Führung ist, die aber versucht, sich wieder zu rehabilitieren und auch die FPÖ zu rehabilitieren, die sieht das ganz anders. Das sind Demokraten und koalitionsbereit und ernstzunehmende Partner. Und wenn ich das so sehe, dann betrachte ich sie natürlich nicht als rechtsextrem. Und das ist schon klar, dass aus ihrer Warte her die FPÖ kein Problem ist und auch nicht so zu betrachten ist wie eine Wiederbetätigung des Nationalsozialismus. Und vor dem Hintergrund sozusagen ein guter Partner sind.
Du hast vorher den Verein Derrat erwähnt und wie eben die Regierung ihre Zusammenarbeit mit ihnen beendet hat und du hast schon einiges dazu gesagt. Jetzt fand ich aber einen Satz sehr interessant, der vielleicht auf das zurückgreift, vielleicht was du in deinem Buch behandelt hast, nämlich das Mindset zu der Islampolitik oder der Umgang mit Muslimen an sich. Nämlich laut dem Standard gab es eine interessante Aussage, nämlich, Zitat, laut Staatsschutz sollen gleich mehrere Akteure der Deradikalisierungsstelle der Ideologie der Muslimbruderschaft nahestehen. Nun wird davor gewarnt, dass Radikalisierte im Programm von Derat möglicherweise nicht zu liberalen Muslimen, sondern zu Ideologen der islamistischen Bewegung gewandelt werden könnten. Und ein ähnlicher Satz, glaube ich, ist auch Integrationsministerin Bauer entsprungen in ihrem Gespräch mit Armin Wolf, dass, hey, wir wollen ja eigentlich, dass liberale Muslime auf unsere Straßen laufen und dann dürfen sie quasi wieder reinkommen. Was bedeutet das dann?
Darin sehe ich totalitäre Züge. Wenn sozusagen der Staat beginnt, den Leuten auf einer Mikroebene vorzuschreiben, wie sie ihr Leben zu leben haben. Und das ist auch das Problem in der gesamten Islampolitik, dass diese darauf basiert und das Ziel hat, im Wesentlichen muslimisches Leben zu definieren und zu sagen, was ist ein guter Islam, was ist ein schlechter Islam. Und das ist der eigentliche Skandal bei dem Ganzen, dass diese Islampolitik ein Ausdruck ist von einer enorm autoritären Politikform.
Na gut, ich meine, das würde auch erklären, warum sie mit den Multiplikatoren nicht arbeiten wollen, weil sie ja quasi eben nicht das Muslimsein, nämlich, also jemand könnte 5-mal am Tag beten, zu Ramadan fasten und niemand eine Fliege irgendwas tun oder sonstiges und vielleicht geht er 2-3 Mal im Jahr Urlaub machen und das ist der Extent quasi auf seine religiösen Vorstellungen und selbst das missfällt ihnen quasi, weil er ja nicht liberal ist quasi. Das ist ein hartes Stück. Aus dieser Motivation heraus gab es ja Versuche aus der islamischen Community, den Begriff politischer Islam irgendwo zu rehabilitieren. Im Aha. Sinne von, wir schließen quasi an den Begriff an und sorgen dafür, dass er etwas dass er tatsächlich das bedeutet, was er bedeuten sollte, so wie ich das verstanden habe. Ich lege jetzt nicht die Worte im Mund. Aber ich möchte auch nicht die Absicht auch öffentlich jetzt so mitgeben, aber das ist das, was es öffentlich scheint. Was ich jetzt mitgekriegt habe, es war dieses Bedürfnis von der Begriff politischer Islam ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, also müssen Muslime daran Anschluss finden und ihn so definieren oder so behandeln, dass er eben nicht islamisches Leben oder muslimisches Leben de facto so unterdrückt, wie du es angesprochen hast. Ich würde gerne deine Sicht auf diese Einstellung mitnehmen und ob das tatsächlich klappen kann.
Kann niemals klappen und ist auch nicht rehabilitierbar und macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist eine Einbahnstraße, die zu nichts führt. Weil es geht hier nicht um eine theoretisch abstrakte akademische Debatte darüber, was politischer Islam ist oder nicht. Sondern es geht darum konkret, was politische Akteure im österreichischen politischen Feld verstehen unter dem Begriff politischer Islam. Und was sie darunter verstehen ist, Kopftuch, Moschee, radikal sein, jede Art von Partizipation, Kritik an autoritärer Islampolitik. Das ist das, was im österreichischen Kontext unter politischer Islam verstanden wird. Dieser Begriff ist deswegen so und absichtlich so schwammig, dass er in Wirklichkeit alles meinen kann. Das Beispiel Derrad ist ein hervorragendes Beispiel. Du hast vorher gesagt, wie kann es sein, dass die Leute, die deradikalisiert werden, am Ende keine liberalen Muslime sind? Auf gut Deutsch, warum sind sie noch immer Muslime? Also das zeigt, dass am Ende des Tages nur die absolute Anpassung, die absolute Assimilation begrüßt wird und akzeptiert wird. Aber dass jede Art von muslimischem Sein, das abseits ihrer Normen steht, als problematisch erachtet wird. Und ich meine, alleine aus einer philosophischen Betrachtung, jede Religion ist politisch. Es gibt keine Religion, die nicht politisch ist. Die 10 Gebote sind politisch. Politik ist, das gesellschaftliche Leben zu ordnen. Und wenn Menschen bestimmte Vorstellungen darüber haben, was gut und was schlecht ist, und das ist das, was Religion auch impliziert, nämlich eine Vorstellung darüber zu haben, was ein gutes Leben ist oder ein schlechtes Leben ist, dann ist jede Religion per se politisch. Und das Absurde hier ist, dass hier ein politisches Christentum den politischen Islam verbieten will. Das ist das eigentlich Absurde.
Ist es ein politisches Christentum, weil Österreich ist ja ein säkularer Staat. Man würde ja dir vehement widersprechen. Und sagen,
nein, ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Wir führen Kreuzzug öffentlich, wie in Nero nach Jerusalem.
Im Sinne von die christdemokratische Partei ÖVP. Die ÖVP, wenn du dir die Statuten anschaust, definiert sich als christdemokratische Partei. Das ist politisches Christentum.
Streng genommen, ja.
Sie basieren ihre Werte auf christlichen Vorstellungen über Gott, das Menschsein in der Welt. Und es wird als legitim erachtet. Also von daher ist das, was wir hier sehen, eigentlich in vielerlei Hinsicht widersprüchlich. Aber ich habe das jetzt nur knapp angeteasert, das ist eine eigene Diskussion wert.
Also auf,
weil darum geht es eigentlich gar nicht. Das ist das Wichtige. Worum es wirklich geht, ist, dass der Begriff politischer Islam ein rassistischer Kampfbegriff ist, der verwendet wird, um die Rechte von Muslimen einzuschränken.
Im Lichte dieser ganzen Entwicklungen, auf was sollten dann Muslime dann stattdessen den Fokus legen? Weil es ist ja schon recht viel. Also Rami Ali hat das in einem sehr guten Beitrag dann wiedergegeben. Dieser Begriff ist schon politisch gesehen, hat ja eine freie Bahn auf alles. Er hat ja eine Mehrheit im Parlament, hat eine Mehrheit der Einstellung zu Muslimen anhand des politischen Islams. Muslime sitzen ja, wie du gesagt hast, recht wie Fische im Fass. Also die haben ja keine vernünftigen Repräsentanten in der Politik. Und ja, es scheint so, als ob da einfach dieser Zug auf einen zukommt. Wie handelt man da?
Ich glaube, du hast in deiner Frage die Antwort bereits gegeben. Nämlich Muslime haben keine Repräsentation, wir brauchen Repräsentation. Punkt. Solange Muslime nicht am Tisch sitzen und mitentscheiden, wird über sie entschieden. Und die Frage, wie lange willst du zuschauen, wie über Muslime entschieden wird, wird so lange gefragt werden, bis du genau diesen Umstand änderst.
Du lebst ja in Amerika. Hast du nicht so praktische Beispiele bei dir anhand von Mamdani oder Abdel Said? Oder sind diese zwei Realitäten so unterschiedlich, Kontexte so unterschiedlich, Österreich, Amerika, dass es nicht wirklich einen Sinn macht, irgendwie so ein Vorbild oder eine Vorlage zu nehmen?
Ich glaube, man muss sich über eine Sache im Klaren sein. Muslime sind in Österreich ziemlich spät am Zuge. Sie sind, wenn ich es jetzt mit Deutschland vergleiche, historisch weniger gut ausgebildete Massen an Muslimen gewesen und haben damit einhergehend auch weniger Ressourcen. Das ändert sich sehr, sehr stark. Und es hat sich in den letzten 20 Jahren unheimlich viel geändert. Unheimlich viel, auf so vielen Ebenen. Und manchmal denkt man vielleicht, man sieht sozusagen nur die Katastrophe vor sich und denkt sich, puh, wie schlimm ist das? Es hat sich sehr viel geändert. Und das ist der Grund, warum es jetzt so harte Bandagen das ist der Grund, warum jetzt so stark gegen Muslime agiert wird, weil sich Muslime sehr stark ins Positive entwickelt haben. Aber ich glaube, es braucht ganz einfach noch viel, viel mehr. Und gerade was das Parteipolitische angeht, glaube ich, ist es enorm wichtig, dass Muslime sich ihre Repräsentanz, sei es in den existierenden Parteien oder auch darüber hinausgehend, erarbeiten, damit sie selbst ihre Rechte, ihre Existenz verteidigen können. An dem führt nichts vorbei. Wenn man sich umschaut, dann sieht man, dass da und dort, wo verschiedene Leute versucht haben, es Erfolge gibt, aber auch Misserfolge gibt. Und ich glaube, es gibt genügend Beispiele, auch in Österreich, wo Leute es geschafft haben. Und ich glaube, an dem sollte man weiterarbeiten. Und ich glaube, es braucht auch ein bisschen einen neuen Geist bei den jungen Leuten, nicht einfach nur reinzugehen, um das zu stützen, was existiert, sondern auch, um tatsächlich auch sich selbst zu verteidigen. Und mit einem Bewusstsein reinzugehen, wo man sich auch darüber im Klaren ist, welche Verantwortung man trägt.
Was würdest du abverlangen denn von jungen Leuten? Also irgendwo adressierst du doch ein bisschen irgendwo mich. Also es kommt jetzt so eine neue Generation heran, die ja sehr verankert ist in Österreich, also sehr gebildet ist teilweise. Und
Ich glaube, es ist wichtig, einfach überall dort zu sein, wo Entscheidungen getroffen werden, die das Leben von uns unmittelbar betrifft, aber auch darüber hinausgehend. Ich meine, ich verstehe schon, nicht jede Person ist politisch interessiert, aber auch wenn ich zum Beispiel eine Lehrkraft bin, dann wäre es gut, sozusagen in einer Lehrergewerkschaft mich zu engagieren. Alleine in den Interessensverbänden von unterschiedlichen Berufsbildern ist es wichtig, sozusagen da zu sein. Und letztendlich braucht es auch politische Vertretung, Repräsentanz im Parlament. Weil sonst werden wir noch 100 Gesetzesverschärfungen sehen und ständig nur dastehen und sagen, wir sind die Opfer. Aber macht das Sinn? Nein. Es geht darum, dass das zu verändern, dass so etwas nicht mehr möglich ist. Und das ist deswegen möglich, weil wir dort nicht sitzen. Also quasi das, was man uns vorwirft, dass wir Macht haben wollen, das sollte man eigentlich tun. Weil ohne Macht wird es so weitergehen, wie wir das die letzten 10 Jahre gesehen haben. Das ist kein guter Weg.
Barakallah, vielen Dank fürs Dabeisein. Gerne. Und bis bald, inshallah.